Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur 7. Folge unseres Podcasts Kapitalansage. Mein Name ist Lennart Klintwort.
Und mein Name ist Clemens Bär. Und an unserer Seite sitzt nicht etwa unser Kollege Tom Lippert, der schippert gerade per Kanu durch Lappland und ich bin ganz stolz auf ihn. Es ist der erste Urlaub, in dem er uns keine Arbeitsmails weiterleitet. Nein, es ist nicht Tom Lippert hier, sondern unsere Redaktionsvolontärin Benita. Herzlich willkommen, Benita.
Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, und warum Benita hier ist, dazu später mehr in unserem Schwerpunktthema. Nun aber erstmal zu den News wie gewohnt.
Ja, und die Auswahl fiel diese Woche gar nicht so leicht, denn es ist Monatsanfang und wir wurden in den letzten Tagen von Personalmeldungen geradezu überschüttet.
Von Sommerloch also keine Spur? Dann leg doch einfach mal los.
Vergangene Woche haben wir über die Übernahmegerüchte der HSBC Deutschland gesprochen. Heute sprechen wir über eine Personalmeldung bei der Bank. Und zwar hat Liv Wien zum 1. Juli die Leitung des Private Bankings übernommen. Axel Hoffmanns hat die Bank verlassen, die ja soweit bekannt einen Verkauf des deutschen Privatgeschäfts prüft.
Ist denn schon raus, wohin Hoffmanns gehen wird?
Nee, das ist Stand heute noch nicht raus. Wir nehmen diesen Podcast ja immer donnerstags auf. Auf dem Markt haben wir gehört und heute auch darüber berichtet, dass es Hoffmanns wohl zu Julius Baer Deutschland ziehen wird. Dort könnte er sogar ein Kandidat für einen Vorstandsposten sein. Die Bank wollte das auf Nachfrage ja weder dementieren noch bestätigen. Insofern dürfen wir gespannt sein, ob sich da in den kommenden Tagen noch was tut. Hoffmanns wechselte jedenfalls 2020 von der Credit Suisse zur HSBC und leitete seitdem das Private Banking in Deutschland. Seine Nachfolgerin ist sogar deutlich länger da. Seit 2021 leitet sie die UHNWI-Kundenbetreuung und wird das auch in ihrer neuen Rolle tun.
Wenn ich da nicht ganz auf dem Schlauch stehe, hat der Wechsel zu diesem Zeitpunkt doch ein gewisses Geschmäckle, oder?
Ja, was heißt Geschmäckle? Also die HSBC prüft grundsätzlich einen Verkauf des Private Bankings beziehungsweise mancher deutscher Geschäftsbereiche. Das ist seit längerem bekannt und das dürfte sicherlich auch ein Grund für Hoffmanns Abschied bei der HSBC gewesen sein. Dass das nun aber zeitlich mit den Verkaufsgerüchten an die ABN AMRO zusammenfällt, die du vielleicht ansprichst, das wird eher Zufall sein. Grundsätzlich ist aus dem Umfeld der Bank jedenfalls zu hören, dass im Kundengeschäft von den Verkaufsspekulationen nichts zu spüren sei. Das liefe ganz erfolgreich und da nimmt alles seinen gewohnten Gang. Was man festhalten muss für die neue Leiterin Liv Wien, ist es ungeachtet der Umstände ein echter Karriereschritt.
Anja Mikus, die Vorstandsvorsitzende des Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, besser bekannt als Kenfo, stellte unlängst in Berlin die Zahlen für das vergangene Jahr vor.
Die müssten ja eigentlich ganz gut gewesen sein, oder Lennart?
Ja, das ist sogar noch untertrieben. Satte 11,1% Rendite stehen zu Buche. Damit schlägt der Fonds seine Benchmark um über 1% und übertrifft die für das Stiftungsziel notwendige Rendite um fast 7%. Möglich macht das in erster Linie die Aktienquote im Portfolio, die bei 46% liegt. Und an den Börsen, das wissen wir alle, lief es im vergangenen Jahr einfach sehr gut. Nach dem Krisenjahr 2022, in dem auch der Fonds gut 3 Milliarden Euro Verluste einstreichen musste, eine Wendung, die auch Mikus sichtlich erfreut. Trotz aller geopolitischen und wirtschaftlichen Belastungsfaktoren in 2023 haben sich sämtliche Anlageklassen im Portfolio positiv entwickelt, sagte sie und ergänzte dann auch etwas stolz, dass man bewiesen habe, mit Krisen umgehen zu können. Der langfristige Anlagehorizont erlaube dabei Mikus und ihren Kollegen, die Volatilität der Märkte auszuhalten.
Nun ist es ja so, dass der Kenfo künftig auch das von der Bundesregierung geplante Generationenkapital verantworten soll. Gab es denn hierzu etwas Neues zu hören?
Nun ja, der entsprechende Gesetzentwurf im Bundestag ist zwar noch nicht beschlossen, dennoch äußerte Mikus sich, sprach davon, dass sie sich hier eine Aktienquote von bis zu 80% vorstellen könnte, da die erste Auszahlung erst in 10 oder 12 Jahren geplant sei, man deshalb das Ganze sehr langfristig denken könne. Hierin unterscheide sich das Generationskapital wesentlich vom Vermögen des Kenfo. Der zweite große Unterschied beider Vermögen für Mikus: dem Generationenkapital sollen jährlich Gelder zufließen. Der Kenfo hingegen wurde 2017 als Stiftung des öffentlichen Rechts gegründet. Das Stiftungsvermögen speist sich aus den gut 24 Milliarden Euro, welche die Betreiber der Atomkraftwerke in Deutschland damals überwiesen hatten.
Am späten Mittwochabend haben sich die Tarifparteien im privaten Bankgewerbe auf einen Gehaltsabschluss verständigt. Der neue Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 28 Monaten haben und wird von Juni bis September 2026 gültig sein. Die Einigung sieht vor, dass die Gehälter für die rund 135.000 Beschäftigten in drei Stufen um insgesamt 10,5% erhöht werden. Ab August 2024 um 5,5%, ab August nächsten Jahres dann um 3% und ab Juli 2026 um weitere 2%.
Und wie ist der Abschluss für beide Seiten zu bewerten?
Thomas Lange, Vorsitzender und Verhandlungsführer des AGV Banken, spricht von einem fairen Kompromiss. Man ja honoriere die mit substanziellen Gehaltssteigerungen die guten Leistungen der Beschäftigten und die lange Laufzeit bringt auch Planungssicherheit für alle Beteiligten. Gefordert hatte die Verdi 12,5% mehr Gehalt bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Verdi-Tarifkommission empfiehlt ihren Mitgliedern jetzt das Verhandlungsergebnis anzunehmen und bis Ende Juli können die Mitglieder über dessen Annahme abstimmen. Etwas überraschend ist die schnelle Einigung, die auch die AGV hervorstreicht. Der erste Verhandlungstermin war Anfang Juni und in der letzten Tarifrunde, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, hatten die Gewerkschaften und Arbeitgeber 9 Monate lang verhandelt. Kurz vermelden wollen wir noch, dass die Liechtensteinische Landesbank ihr Führungsteam für das Deutschlandgeschäft komplettiert hat. Und zwar leitet Dirk Gollitz seit dem 1. Juli den Düsseldorfer Standort der LLB. Er führt da ein Team aus 10 Mitarbeitern und berichtet an Deutschlandchef Thomas Henk, der ja ebenfalls vom Düsseldorfer Büro aus arbeitet. Gollitz kommt von der BW Bank. Bei der LLBBW-Tochter leitete er seit 2020 das private Vermögensmanagement in Nordrhein-Westfalen. Das private Vermögensmanagement ist ja im Wealth Management eingegliedert. Neben Gollitz hat das Düsseldorfer Büro auch einen weiteren Zugang, und zwar Achim Weiershäuser. Der war zuletzt ebenfalls bei der BW Bank beschäftigt und in seiner früheren Karriere auch Leiter Private Banking für Unternehmer bei der früheren Landesbank Rheinland-Pfalz sowie bei der LGT tätig.
Und damit kommen wir, wie bereits eingangs erwähnt, zu unserem Schwerpunktthema.
Genau, holt die Excel-Tabellen raus, wir müssen über Reporting sprechen. Ein Viertel der deutschen Single- und Multifamily-Offices vertraut im Reporting noch auf einfache Excel-Tabellen. Das hat eine Umfrage von PwC ergeben, bei der die Beratungsgesellschaft Ende 2023 etwa 100 Vermögensinhaber oder Family-Officer befragt hat. Darüber hatten wir damals auch berichtet. Aber viele Family Offices und Softwareanbieter professionalisieren das Reporting und Controlling. Wo früher eine Excel-Tabelle reichte, sehen Vermögensinhaber nun teilweise eine Echtzeit-Vermögensaufstellung. Das verändert das Aufgabenfeld der Controller natürlich und auch die Struktur der Branche. Und weil das so ist, hat unser Kollege Torben dazu eine Diskussionsrunde initiiert, bei der du, liebe Benita, dabei warst. Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, gerne. Das war ein Roundtable im Rahmen meines allerersten Private Banking Kongresses. Und Torben hat mich direkt ins kalte Wasser geworfen.
Das macht er gerne.
Mit uns diskutiert haben dann sowohl Family Officer als auch Softwareanbieter. Namentlich waren dabei Kai Linde von Kuplix, Ludwig Holle von Fina Plus, Alexander Etterer von Reportify Analytics, Christian Stadtmüller von Haku Trust und Christian Horn von dem Deutsche Oppenheim Family Office. Ja, alles sehr meinungsstarke Persönlichkeiten.
Das glaube ich dir sofort. Welche Themen fandest du denn am spannendsten?
Ich hatte mich ja zuvor nicht wirklich mit Reporting beschäftigt, ehrlicherweise. Deshalb habe ich noch die Worte von Herrn Stadtmüller in den Ohren. Reporting liefert die Datenbasis, Controlling die Analyse. Da hat es dann bei mir erstmal Klick gemacht und ich fand es zunehmend interessanter zu hören, wie Software und Mensch zusammenarbeiten können, um die immer komplexeren Anforderungen zu erfüllen. Bei der Anbindung der Datenlieferanten kommt dann zum Beispiel auch der Faktor Mensch ins Spiel und damit laut Christian Horn der größte Kostenfaktor. Wie weit sich dieser eliminieren lässt, darüber waren sich die Diskutierenden gar nicht so einig.
Ja, da haben wir alle nochmal Glück gehabt, dass wir nicht alle ersetzt werden direkt.
Naja, also für Ludwig Holle ist der Mensch, nachdem die Software dann einmal programmiert wurde, theoretisch fast vollständig verzichtbar. Kritisch sind in seinen Augen dann nur die initialen Daten. Aber Herr Linde hielt dagegen. Also trotz zunehmender Automatisierung bleibt die menschliche Expertise für ihn insbesondere bei komplexen Vermögensstrukturen wichtig. Interessant war in dem Zusammenhang auch, dass sich durch die unterstützenden Softwarelösungen, die dennoch immer individuell angepasst werden müssen, das Berufsbild des Vermögensbuchhalters verändert. Also dieser muss jetzt mehr IT-Kenntnisse und auch Steuerwissen mitbringen.
Du hast eben Individualisierung angesprochen. Wie viel Individualisierung vertragen denn Reporting und Controlling?
Laut Herrn Stadtmüller schließen sich Individualisierung und Profitabilität nicht aus, denn trotz Automatisierung bleibt eine Unbekannte und das ist die künftige Kapitalmarktentwicklung. Controller müssen flexibel bleiben, um für ein großes Vermögen in jeder Situation handlungsfähig zu bleiben. Das ist eine Individualisierung, die keine exponentiell steigenden Kosten nach sich zieht. Christian Horn hat angemerkt, dass die Komplexität aber handelbar bleiben muss. Nur dann könne man Reporting und Controlling zu einem kostendeckenden Preis anbieten. Die Margen sind geringer als in anderen Abteilungen des Deutsche Oppenheim Family Office. Das bedeutet auch, dass künftig nicht jedes Unternehmen selbst entwickeln kann und eine gewisse Zusammenarbeit oder Konsolidierung stattfinden muss.
Benita, was ist denn dein Fazit aus der Runde?
Ich würde sagen, beim Reporting und Controlling liegt der Fokus aktuell auf Effizienzsteigerung zur Kostensenkung. Die zunehmende Automatisierung, aber auch die wachsende Bedeutung fundierter Entscheidungsgrundlagen für Vermögensinhaber spielen dabei eine Rolle und das gilt sowohl für liquide sowie illiquide Anlageklassen.
Die ganze Diskussion können Sie auf unserer Seite lesen. Wir verlinken den Artikel in den Shownotes. Und einen weiteren Themenhinweis möchte ich an dieser Stelle geben. Und zwar haben Malte Sebald und Simon Jansen vom Multifamily Office Harco Trust gerade in einem Gastbeitrag für unsere Leser erläutert, wie Family Offices ihre Steuerberater entlasten können. Da geht es um die Verbuchung von Fonderträgen und Betriebsvermögen oder den korrekten Umgang mit Fremdwährungsergebnissen. Auch diesen Artikel verlinken wir in der Folgenbeschreibung.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer kurzweiligen Rederunde, wobei ich auf eines noch hinweisen möchte, nämlich den Podcast Perspektiven in Private Markets von Cambridge Associates. In diesem spricht Host Alex Koriat, Leiter des Münchner Büros von Cambridge Associates, mit Kollegen aus dem US-Investmenthaus über die Bedeutung der Private Markets für die Asset Allocation institutioneller Investoren. Hörenswert. Nun bin ich aber durch und wünsche uns allen heute ein gutes Viertelfinale. Groß wird es hoffentlich richten. Ich tippe auf ein packendes 3-2 für Deutschland. Und ihr?
Ja, ich gebe mal den Stinkstiefel. Ich glaube, das wird ein 1-0 für Spanien.
Also ich bin der Meinung, das wird ein ganz knappes 5-4 nach Elfmeterschießen.
Für Deutschland?
Ja, natürlich.
Alles klar.
Dann werden wir am Montag sehen, wer recht von uns hatte. Vielen Dank fürs Reinhören und bis nächste Woche. Und damit bleibt mir nur zu sagen, tschüss aus Hamburg.